Klima, Geschichten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Klimageschichten.
Hallo,
hallo Maxi.
Hallo Arthur.
Servus. Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, was mir sehr am Herzen liegt und von dem ich glaube, dass es die Welt wirklich nachhaltig verändern kann und hoffentlich auch wird. Und betitelt habe ich das Ganze mal als das grüne Bauhaus.
Und ich muss sagen, ich war wirklich überrascht zuerst, wie du das Thema vorgeschlagen hast. Und dann habe ich mich irgendwie gefreut, weil ich finde, dass es auch sehr aktuell ist, das Thema. Weil ich habe das Gefühl, dass alle Personen, die nicht irgendwie finanzielle Einbußen durch Corona haben, entweder das Haus oder die Wohnung komplett neu dekorieren oder überhaupt gleich neu bauen.
Genau, ein neues Wohnen sozusagen, ein bisschen mehr eingesperrtes Haus. Ja, vollkommen richtig, ja. Und ja, eben, reden wir einfach über das grüne Bauhaus. Und um darüber zu reden, fangen wir vielleicht einmal an mit dem originalen Bauhaus, das sogenannte Weimarer Bauhaus, das gegründet wurde von Walter Gropius 1919 in, wer hätte es gedacht, Weimar. Und eben eine Kunstschule darstellt, in der es vor allem darum gegangen ist, Kunst und Handwerk zusammenzuführen, also Architektur und Design in weiterem Sinne. Und ja, dadurch vor allem ein leistbares Wohnen zu schaffen. Ja, also lichtdurchflutet, hell, einfach ästhetisch ansprechender als die Bauten davor. Und eben, und das ist ganz wichtig, leistbar.
Das heißt, bei dem Begriff Kunstschule handelt es sich jetzt nicht um ein Gebäude, sondern eher um ein Paradigma, kann man sagen.
Genau. Also es ist eine Bewegung, eine Art modernistische Strömung, kann man sagen. So, also das ist sozusagen das Grundprinzip dieses Weimarer Bauhauses. Und ich finde das ganz spannend, wenn man das dann sozusagen ein bisschen denkt in die Zukunft. Ne? Also das ist jetzt im 1919. Und jetzt sind wir 100 Jahre danach, mehr oder weniger, und stehen eigentlich vor der Herausforderung, vielleicht ein neues Bauhaus zu denken. Und ja, um darauf dann sozusagen, so damit möchte ich dann quasi abschließen, wie ich mir das vorstelle und was das eben ist. Und beginnen möchte ich einmal, wie Bauen abläuft und wie Bauen eigentlich der größte Umweltsünder überhaupt ist. Also, um es vielleicht in einer Zahl zu benennen, also die Gebäude und der Bausektor zusammen sind für 40% der totalen direkten Emissionen verantwortlich. Na, da kommt halt alles Mögliche dazu, also die Rohstoffgewinnung, der Rohstofftransport, dann Verhüttung von Stahl und so weiter und so fort. Und ja, wenn man sich dann anschaut, welche Mengen da verbaut werden, dann ist es schon erschreckend, ne? Und vor allem wer baut. Und da gibt es einen eindeutigen Hauptsünder, weil in China wurden in den letzten 3 Jahren so viel Beton verbaut wie im gesamten 20. Jahrhundert in der USA. Und vielleicht, wenn man mal Bilder von Manhattan gesehen hat, dann ja, sieht man da schon auch ein paar Wolkenkratzer. Also insofern ist das schon eine sehr beeindruckende Leistung. Aber insofern führt das ein bisschen dazu, dass eben die Rohstoffe dann auch schon knapp werden, was ja eigentlich absurd ist, wenn man sich das vorstellt, ne? Also,
was für Rohstoffe werden da knapp oder um was handelt es sich da?
Ja, am allermeisten wird tatsächlich der Sand knapp. Also man möchte es nicht glauben, aber es kommt ja nicht jeder Sand in Frage zum Bauen. Na, der muss grobkörnig sein, also Flusssande und Sande, die von ja, an der Küste vielleicht zu finden sind.
Aber jetzt so generell Sandstrände kommen da eher nicht in Frage.
Na, es kommt eben drauf an. Also wenn die Sandstrände vom Fluss mehr oder weniger produziert werden, ne, also eine quasi ein Delta darstellen, also das ist ja auch so siliziklastisches Material dahin transportiert, dann eben schon. Aber wenn man jetzt einen Strand hat, wo kein Zufluss kommt und das, der ganze Sand eigentlich nur aus dem Meer raufkommt, dann eher nicht.
Und
also zum Beispiel die ganzen Sande direkt im Meer, okay, sind eigentlich nicht
und
brauchbar.
Das heißt, der Sand wird knapp und wir brauchen aber den Sand ganz dringend zum Bauen. Kann man den nicht irgendwie ersetzen? Ist immer so abhängig davon?
Ich wüsste jetzt nicht wie, ehrlich gesagt. Vielleicht gibt es da schon so Future-Beton, den ich nicht kenne, aber ich hätte noch nichts davon gehört. Ich habe stattdessen was ganz anderes gehört, und zwar, dass aufgrund dieses Sandmangels tatsächlich eine internationale Sandmafia entstanden ist, die sich eben zur Aufgabe gemacht hat, diesen Sand hin und her zu schmuggeln. Was natürlich ja genauso wahnsinnig ist wie die Wiener Deichtascherl-Mafia. Ne? Also ich finde das einfach super. Das muss ja.
Ja, ist halt oft so bei Dingen, die verknappt werden, dass da irgendwie illegale Machenschaften sich dann dranheften und versuchen, daraus Profit zu schlagen. Aber Sandmafia hört sich eigentlich lustig an. Ja. Ich kann mir da vorstellen, wie da die bösen Männer mit Sonnenbrillen am Strand herumrennen und den kleinen Kindern die Sandburgen zerstören. Ja. Super, ja.
Genau, ja, und sie ihnen wegschaufeln. Ja. Na, aber ich muss sagen, die Deichtaschenmafia ist leider unübertroffen, was das angeht. Also zumindest für mich persönlich. Na gut, aber zurück zum Thema. So, warum ist Bauen noch eine Umweltsünde? Dann haben wir das als letzten Punkt, den ich da noch anführen möchte. Den Bergbau, ne? Also den Holzbau wegen Bergbau, weil dann vor allem zur Verhüttung von Eisenerz, das Holz eingesetzt wird, und das macht dann zum Beispiel jetzt 9% der Abholzung im Amazonas-Regenwald.
Ich glaube, das musst du jetzt kurz erklären. Also wir.
Okay, ja, das war jetzt ein bisschen kompliziert. Dann nochmal zurück. Also man braucht Holz für die Verhüttung von Eisenerz und in weiterer Sinne für den Bergbau eben. Und zum Beispiel im Amazonasgebiet macht das, also die Menge, die für diesen Bergbau verwendet wird, vom Holz 9% der gesamten Abholzung
aus. Das ist auch schon eine ganze Menge.
Ja, ein Zehntel, also das ist schon ordentlich dann. Ja. Na gut, also ich glaube, jetzt haben wir auf jeden Fall gesehen, dass Bauern.
Ja, ich bin noch immer schockiert von dieser Zahl, dass die 40% von den totalen direkten Emissionen auf den Bausektor zurückzuführen sind. Das ist wirklich extrem viel.
Ja, aber dann muss man sich mal vorstellen, was da alles dahinter steht. Ne? Also der Sand ist ja nur ein kleinerer Aspekt. Ne? Die ganze Gewinnung von Stahl, der ganze Bergbau, der dahinter steht, die gesamte Industrie, die man braucht. Ne? Also, und auch dann, wie heißt es denn, das Kalkbrennen und lauter so Zeug. Also das ist einfach extrem viel, also eine unglaubliche Produktionskette, und ja, die ist eben direkt verantwortlich für 40% der totalen direkten Emissionen. Also das ist schon eine Wahnsinnszahl, ne? Und dementsprechend muss da ein Umdenken quasi stattfinden. Und aber da haben wir vielleicht ein Riesenglück, weil ein Umdenken nicht sonderlich schwer ist in dem Fall. Es muss keine neue Technologie her, es muss keine wahnsinnig tolle Innovation gefunden werden. Nein, es muss einfach mit Holz gebaut werden.
Also quasi, dass wir wieder in Holzhütten wohnen.
Aber nein, tatsächlich ist das schon eine Möglichkeit. Ne, wir haben es ja auch schon gesagt, also Holz speichert ja effektiv CO2. Wenn ein Baum wächst, dann speichert er eine gewisse Menge CO2. Wenn wir den jetzt verbauen und eben nicht verbrennen, dann können wir dieses CO2 auf Jahrhunderte speichern. Ja? Weil bei den anderen Sachen, jetzt sagen wir mal, wir könnten die gesamte Herstellung von Beton und Stahl könnte man direkt mit nachhaltiger Energie betreiben. Das heißt, wir haben da nichts mehr. Ja? Haben wir dann überhaupt keine Emissionen mehr? Nein, weil eben zwei chemische Reaktionen immer dafür verantwortlich sind, dass CO2 entweicht. Ne? Also zum Beispiel, wenn man das Eisenerz reinigen möchte und auch beim Kalkbrennen, also rein chemisch, ja, entsteht da CO2 als Abfallprodukt, das in die Atmosphäre geht. Das heißt, egal wie nachhaltig man mit Beton und Stahl baut, immer wird man einen CO2-Ausstoß haben. Ja. Holz ist da schon besser. Natürlich gibt es auch noch andere lustige Ideen, wie man dem Ganzen ein bisschen entgegenwirken kann. Zum Beispiel die Dolomiten kleinmalen und ins Meer schütten oder irgendwelche anderen wilden
Geoengineering-Fantasien. Die Dolomiten kleinmalen? Also wir bauen Berge ab, um sie ins Meer zu schmeißen?
Ja, also das ist, wie soll man sagen, die Dolomiten sind halt hauptsächlich Calciumcarbonat, und wenn es das ins Wasser haust, dann bindet das CO2. Und nachdem der Ozean die größte Kohlenstoffsenke ist, denkt man halt, dass man quasi den Ozean dadurch nutzen kann. Aber ich meine, das ist natürlich vollkommen ein Schwachsinn.
Gedacht, also, gedenk. No, was ist nicht besonders langfristig gedacht, halt, würde ich mal sagen.
Ja, das.
Okay, das heißt, eigentlich ist jetzt das Problematischste am Bauen, wenn ich das jetzt rausgehört habe, der Beton, weil einerseits die Herstellung von Beton sehr aufwendig ist und sehr viel CO2 verursacht und andererseits auch die Rohstoffe für den Beton knapp sind, also vor allem Sand in dem Bereich sehr knapp ist. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Okay.
Genau. So ist das, ja. Und ja, also dann reden wir jetzt einfach mal drüber, wieso Holz eigentlich als Baustoff so super ist oder was da eben für Herausforderungen dahinter stecken. Aber eben, wie schon gesagt, ein Baum wächst und speichert CO2 und wenn man eben verbaut, ist er damit für Jahrhunderte gespeichert. Und in Wahrheit baut man einfach, wie du gesagt hast, Holzhütte, ne? Also in Wahrheit baut man da mit dem ästhetischsten, besten Material, mit den besten thermischen Eigenschaften.
Hört sich nach einer Win-Win-Win-Situation an?
Genau so ist es. Ja. Und ich werde dann auch später noch ein paar Zahlen nennen, die das eindeutig verdeutlichen, wie groß der Gewinn da ist. Das ist nämlich wirklich unglaublich. Vielleicht aber noch zuerst, ne, wenn man immer sagt, ja, Holz als Baustoff, ne, das brennt ab, dann Termiten fressen es auf und haben wir überhaupt so viel Holz und so. Ja, also man dachte, auf das geht zumindest mal eins als drei Punkte. Und weil Brandschutz ist ja ganz interessant, weil nach dem großen Brand von London hat Europa in regelrecht in einer Feuerhysterie gelebt. Ne? Und aber dabei ist es tatsächlich so, dass wenn man jetzt mal, vielleicht kennt man das, wir kennen es von unserer Hütte am Berg, ne? Wenn man einen dicken Holzklotz im Kamin schmeißt, dann dauert das ganz schön ordentlich, bis der mal brennt. Ne? Und mittlerweile weiß man, also ist auch wissenschaftlich bestätigt worden, dass wenn die Oberfläche vom Holz einmal verkohlt ist, dass das genau gleich brandfest ist wie Stahl eigentlich.
So was Ähnliches habe ich beim Bekannten gehört, der hat so eine landwirtschaftliche Halle gebaut und da hat er auch tatsächlich die Träger aus Holz gemacht, weil er gesagt hat, also die Baufirma hat gesagt, Holz ist einfach stabiler als Stahl. Und das ist eine riesengroße Halle.
Ja. Ja. Ja, ja. Es ist das beste Material. Also, Punkt. Wirklich. Na, man muss ja auch wissen, Stahl- und Betonbauten, die brennen ja extrem gut, wenn sie eine gewisse Temperatur erreichen. Ja, das hat man bei 9-11 zum Beispiel gesehen. Also sind in der Hinsicht auch nicht sicherer als Holz eigentlich dann schon wieder besser.
Die anderen Problematiken, die du da genannt hast, also das mit den Ungeziefer, Holzwurm, Termiten etc., kannst du da vielleicht irgendwas sagen, damit man sich wohler fühlt, wenn man mit Holz bauen möchte?
Ja, ich meine, ich finde es lustig, dass man sich über sowas Sorgen macht, ne, weil vor allem in Mitteleuropa, wo Termiten, also ich weiß nicht, ich kenne jetzt nicht so viele Termitenarten, die bei uns für Desaster sorgen. Aber auf jeden Fall so ein kleines Beispiel. In China gibt es mehrere Pagoden, die seit 600 Jahren stehen und aus Holz sind. In Nepal genauso der Kaiserpalast, wenn mich nicht alles täuscht. In Norwegen und so die Wikinger-Tempel sind auch uralt und aus Holz. Also das Ungeziefer, ja, scheint kein allzu großes Problem zu sein. Und wenn man dann mit moderner Technologie
kann man auch vorstellen, aufpasst, dass das so ähnlich ist, wie wenn man mit Stahlbeton baut, dann kann man auch Baumängel haben. Und wahrscheinlich trifft das einen von, weiß ich nicht, 500 Leuten, wo dann eventuell irgendein Ungeziefer dann irgendeine Problematik beim Haus hervorruft.
Ja, genau. Ja, seit du das sagst. Irgendein Restrisiko ist ja immer dabei, sozusagen. Ja, und dann vielleicht zur letzten Frage, haben wir überhaupt so viel Holz? Die Antwort ist ein klares Ja, wir hätten sogar jetzt schon so viel Holz, das wird sich ziemlich genau ausgehen. Also wenn wir ab jetzt jedes Haus aus Holz bauen würden, würde sich das mit den jetzigen Holzressourcen schon ausgehen. Das heißt, bei entsprechendem Waldmanagement ist das gar keine Frage und mit einem eindeutigen Ja zu beantworten, also wir können auch aus Holz bauen. So, und jetzt habe ich gesagt, ich möchte noch ein paar Zahlen präsentieren sozusagen und ja, quasi die Idee herbringen, eben, dass diese Gebäude ja als Kohlenstoffspeicher dann dienen schlussendlich. Ne? Wenn man auch, ich sage mal, einen Wolkenkratzer aus Holz baut, dann sind da ja etliche Tonnen Holz verbaut, die dann eben etliche Tonnen CO2 speichern. Ja, trotzdem fallen beim Bau natürlich dann Emissionen an, und zwar in Form vor allem von der Verleimung und der Verdübelung des Ganzen. Ja, das heißt, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen und das gegenrechnen. Und ja, also jetzt mal drei Szenarien. Sagen wir mal, wenn ab jetzt, also ab heute 0,5% der neuen Gebäude aus Holz gebaut werden und 99,5% aus Stahl und Beton, dann speichern die Gebäude aus Holz 0,14 Gigatonnen und verbrauchen bei der Herstellung 0,03 Gigatonnen. Also wir speichern 11 Gigatonnen mit dem. Ja. Bei den Stahlbetonbauten haben wir 16 Gigatonnen
Ausstoß bei 99,5% der Gebäude, und bei den Holzbauten sind es 0,3. Oh Gott, jetzt bin ich... Ah, nein, Entschuldigung, 11 Gigatonnen, die wir uns sparen. 0,11 Gigatonnen, die wir uns sparen. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Okay.
Genau, die wir uns einsparen, ja. Voll. So, dann wie schaut es aus, wenn wir 50-50 machen, also 50% der Gebäude aus Holz, dann verbrauchen wir bei der Herstellung 4 Gigatonnen und speichern schon 12 Gigatonnen. Und bei den Stahlbetonbauten verbrauchen wir immer noch 8 Gigatonnen. Das heißt, wenn wir jetzt bei, sagen wir, 90% Holz und 10% Stahlbetonbauten sind, weil es kann ja sein, dass irgendwelche Gebäude dann einfach wirklich Stahlbeton per se brauchen, wegen irgendwelchen Festigkeitsdingen, die man mit Holz dann vielleicht dann doch nicht erreicht. Aber weiß ich jetzt nicht. Aber egal, 90% Holz, 10% Stahlbeton, dann würde man 7 Gigatonnen in der Produktion verbrauchen fürs Holz, also eben durch die Verleimung und durch die Verdübelung, und speichert eben 22 Gigatonnen, während das gesamte Stahlbeton-Ding dann immer noch 2 Gigatonnen ausmachen würde.
Weil du gesagt hast, du weißt nicht, was dir da einfallen würde, aber ich überlege gerade, wie baust du denn deinen Keller? Weil den kann ich mir schon vorstellen, dass das problematisch wird, wenn du das mit Holz machst.
Zum Beispiel, ja. Na super, danke, dass du ein Beispiel gefunden hast. Ja, sehr cool. Und so, warum heißt das Ganze jetzt das grüne Bauhaus? Na, weil irgendwie das schon interessant ist, dass das eigentlich so eine, auf gut österreichisch, watschen-einfache Idee ist, die aber noch nicht umgesetzt wurde. Ja? Also kaum. Also in manchen Ländern schon, also jetzt auch nicht überall und die ganze Zeit, aber wird traditionell mehr mit Holz gebaut. Ne? Also bei uns in Österreich zum Beispiel wird viel mit Holz gebaut, in Norwegen wird viel mit Holz gebaut und so weiter und so fort. Aber schlussendlich braucht man dann trotzdem ein Umdenken. Ja? Man muss sagen, wir lassen uns auf diesen riesigen Wandel ein und wir bauen jetzt nur noch aus Holz. Wir versuchen sozusagen grüne Städte, wirklich grüne Städte zu bauen, die dann nicht verbrauchen, sondern wirklich CO2 speichern können. Und das auf Jahrhunderte hinweg. Ja. Also es ist wirklich eine Chance, die man hat, die man nutzen kann. Und von der ich persönlich sehr hoffe, dass sie
umgesetzt wird. Ich weiß gar nicht, wann ich das gelesen habe, dass irgendwo in Deutschland, glaube ich, sie so ein Hochhaus aus Holz gebaut haben. Also wirklich mit 15 Stockwerken oder so. Da war ich auch sehr überrascht. Ja, und ich denke mir auch, ja, das Potenzial ist da. Ja.
Zeigt, was möglich ist mit dem Rohstoff.
Nein, also ich wollte nur noch sagen, weil du gesagt hast, dass wir da umstellen, aber ich meine, wir müssen ja nie 100% umstellen. Das ist ja immer diese Gratwanderung. Wir müssen es ja nicht perfekt machen. Es reicht ja auch, wenn die Leute anfangen, eben 50-50 oder in meinem Idealfall, wenn man 90-10 auf Holz setzt. Das wäre ja schon super. Also man muss ja nicht 100% geben.
Genau, na, es wäre also, jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein wichtiger. Und natürlich, man kann nicht einfach hergehen und sagen, wir bauen jetzt alles nur aus Holz. Ab sofort, bam, bam. Also wer soll das machen? Wer soll das sagen? Ne? Also in Wahrheit ist das natürlich auch ein Transformationsprozess, also ein extrem herausfordernder Transformationsprozess. Aber einer, der wirklich durch die simpelsten Methoden mit dem einfachsten Rohstoff eigentlich die allerbesten Ergebnisse liefern kann. Und etwas, was man sich wirklich ernsthaft überlegen sollte. Und es ist ja auch so, dass das wirklich diskutiert wird schon.
Sehr zweideutig.
Ursula von der Leyen hat auch diese Worte schon in den Mund genommen, mehr oder weniger, build the future we want to live in. Und auch sehr zweideutig, aber auch schon mit so einem Hintergedanken.
Aber ich überlege gerade, wäre es nicht dann vielleicht auch sinnvoll, auch in dem Bereich, wenn man recycelt, kann man Beton nicht recyceln? Oder ich meine, es wäre schon sinnvoll, wenn man nicht immer neu bauen muss, sondern vielleicht alte Gebäude einfach herrichtet oder sich einfach damit zufrieden gibt, dass das Haus nicht perfekt ist. Könnte ich mir vorstellen, sicher auch nicht für jeden was.
Na klar, kann natürlich sein, aber ich sag's noch einmal, in China wurde in den letzten 3 Jahren so viel Beton verbaut wie im gesamten 20. Jahrhundert in der USA. Also klar, man kann schon, aber anscheinend besteht nach wie vor der Trend dazu, neue Sachen zu bauen und die alten einfach wegzureißen und auf die Schutthalde zu führen. Außerdem bin ich mir auch gar nicht sicher, also man kann Beton ja sicher nicht wieder in die Einzelkomponenten trennen. Also insofern wüsste ich jetzt auch nicht, ob man da den wieder verwenden kann.
Ja, also der Bekannte, der da seine neue Halle baut hat, der hat vorher aus Ziegeln einen Stadel, wie man bei uns sagt, gehabt. Und den hat er einfach umgestoßen und die Ziegeln zerstampft und die waren dann das Fundament. Damit hat er den Boden begradigt.
Ah, cool, ja. Na bitte. Recycelt.
Genau, ja.
Na gut. Ja, aber ich bin damit eigentlich am Ende meiner Ausführung und meiner Träumerei, also ja.
Ich fand das eigentlich ein sehr positives Thema, weil es, oder hoffentlich ein positives Thema, weil ich finde, dass es sehr einfach umzusetzen ist und ich sehe da jetzt auch kein Problem eigentlich, warum wir das nicht
in der EU zumindest
ein bisschen vorantreiben sollten.
Absolut, ja. Na, das ist ja der ganze Punkt. In Wahrheit gibt es eigentlich kein negatives Argument. Also wie gesagt, es ist der beste, schönste Rohstoff, leicht zu gewinnen, leicht zu verarbeiten. Insofern, ja, warum nicht? Ne? Man muss sich nur noch darauf einigen, dass man es dann halt wirklich macht.
Ja, dann vielen Dank, dass du das recherchiert hast und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Und herzlichen Dank fürs Einschalten.